Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 2. Mai. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir schwerpunktmäßig über die deutsche Wirtschaftspolitik. Dabei schauen wir besonders auf einige Vorschläge, den Standort Deutschland zu stärken. Unter anderem von der FDP und im Entwurf zum neuen Grundsatzprogramm der CDU. Auch die Ampel hat sich vorgenommen, eine neue gemeinsame Initiative zu erarbeiten. Was ist von diesen Vorschlägen zu halten und wie realistisch sind sie? Mein Name ist Klaus Neve und ich leite die Kundenbetreuungsbereiche im Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, lass mich zunächst einmal fragen, wie du die Wirtschaftspolitik der letzten Jahre beurteilst.
Nun, die Wirtschaftspolitik in den letzten Jahren ist gemessen an den Ergebnissen durchwachsen gewesen. Zunächst einmal sollten wir betonen, wir sind insgesamt recht gut durch große Krisen gekommen. Zwar mit vielen neuen Schulden, aber gar nicht so schlecht. Relativ zu den Schocks der Pandemie, dem Putin-Schock, haben wir es ganz gut überstanden. Außerdem, auch strukturell, hat die Ampel durchaus Fortschritte gebracht. Beispiele sind das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Auch die Reform des Klimaschutzgesetzes geht in die richtige Richtung mit der Abkehr von verbindlichen sektoralen Zielen, wie beispielsweise einem Ziel für den Verkehr und für Gebäude. Wenn wir jetzt die Beiträge der einzelnen Sektoren zum Klimaschutz miteinander verrechnen können, dabei aber das Gesamtziel erreichen, dann macht das wirtschaftlich Sinn, weil es hilft, das gesamtwirtschaftliche Ziel mit den geringstmöglichen Kosten zu erreichen. Allerdings gibt es leider immer noch die Tendenz zu weiteren Sozialleistungen, die wir uns auf Dauer so nicht leisten können. Das Bürgergeld ist hier das eine Beispiel. Auch bei der Kindergrundsicherung ist offensichtlich einiges schiefgegangen. Es kann ja wirklich Sinn machen, verschiedene Sozialleistungen für Kinder zusammenzulegen, aber doch nicht so, dass man am Ende mehr Sachbearbeiter in den Ämtern dafür braucht als vorher. Das ist nicht gut. Dass der Entwurf zum deutschen Heizungsgesetz vor einem Jahr einiges an richtiger, berechtigter Unruhe verursacht hat, darüber haben wir ja schon vielfach gesprochen. Auch beim deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ist zu viel Bürokratie im Spiel. Also alles in allem, die Bilanz bisher der Wirtschaftspolitik der letzten Jahre ist durchwachsen.
Dann blicken wir jetzt nach vorn. Es gibt mittlerweile einige Vorschläge, den Standort Deutschland zu stärken, wie schon erwähnt, unter anderem von der FDP. Und im Entwurf zum neuen Grundsatzprogramm der CDU. Auch die Ampel hat sich vorgenommen, zusammen mit dem Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 bis zum Sommer eine neue gemeinsame Initiative zu erarbeiten. Bevor wir näher darauf eingehen, lass mich erst noch einmal ganz allgemein fragen. Was sagst du zum Stand der wirtschaftspolitischen Diskussion in Deutschland heute?
Klaus, immerhin, man ist sich dessen bewusst, dass es ein Problem gibt. Unter den maßgeblichen Politikern aller wichtigen Parteien, von Mitte links und Mitte rechts, streitet niemand ab, dass es ein Problem gibt. Es streitet niemand ab, dass auch auf der Angebotsseite der Wirtschaft etwas getan werden muss, dass der Standort gestärkt werden muss. Das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis.
Holger, du selbst hattest im August 2023 einen größeren Bericht geschrieben zum Thema, ob Deutschland der kranke Mann Europas sei. Das hattest du verneint. Ganz so schlimm sei es nicht. Aber gleichzeitig hast du auf eine strukturelle Wachstumsschwäche hingewiesen und einige Prioritäten für Reformen genannt, damit Deutschland nicht weiter wirtschaftlich abrutscht. Wo hast du im vergangenen Sommer den größten Korrekturbedarf gesehen und hat sich in diesen Bereichen etwas in die richtige Richtung bewegt?
Klaus, die wesentlichen Vorschläge, die ich damals gemacht habe, waren, wir müssen die Unsicherheit über die zukünftige Energiepolitik beenden, wir müssen die Verwaltungskapazität der Bürokratie stärken und das kann auch heißen, mehr Mitarbeiter, auch neue, junge Mitarbeiter, die, zumindest wenn ich auf mich selbst schaue, die digitaler wahrscheinlich sind, als ich das bin. Ich bin ja schon nicht mehr der Allerjüngste. Drittens sollten wir Planungs- und Genehmigungsprozesse beschleunigen, um Investitionen freizusetzen. Und viertens sollten wir Anreize schaffen, mehr und länger zu arbeiten. Beispielsweise durch die weitgehende Abschaffung der Einkommensteuer auf Arbeitseinkommen über das gesetzliche Rentenalter hinaus. Alles in allem, Deutschland braucht Reformen. Es braucht kein schuldenfinanziertes Konjunkturprogramm. Was ist seitdem passiert? Naja, das Heizungsgesetz ist verabschiedet worden, aber immerhin in entschärfter Form. Es gibt tatsächlich einige kleinere Schritte hin zu schnelleren Verfahren. Bürokratieabbau ist zumindest in aller Munde. Das ist allerdings eine langfristige Sisyphusarbeit. Was Anreize zur Mehrarbeit betrifft, nun, es wird hier und da darüber geredet, passiert ist dann noch nicht viel. Also alles in allem, die Vorschläge, die ich damals gemacht habe, sind weiterhin überwiegend Vorschläge. Ich kann noch nicht sagen, dass sehr viel davon bereits umgesetzt wurde.
Holger, auf Ihrem Bundesparteitag am vergangenen Samstag hat die FDP sich für eine Wirtschaftswende ausgesprochen und dabei konkrete Vorschläge gemacht. Was hältst du von diesen Vorschlägen?
Nun, vielem davon kann ich nur zustimmen. Die FDP will zurück zum Fordern und Fördern der Agenda 2010 aus dem Jahr 2003. Wir erinnern uns, diese Agenda hatte dafür gesorgt, dass Deutschland damals vom Krankenmann Europas zur neuen Wachstumslokomotive des Kontinents geworden ist. Fordern und Fördern ist genau der richtige Ansatz. Was das Fordern betrifft, möchte die FDP das Bürgergeld reformieren, sodass zumutbare Arbeitsangebote angenommen werden müssen. Die FDP möchte die abschlagsfreie Rente mit 63 beenden. Was das Fördern betrifft, die FDP will Überstunden steuerlich belohnen. Sie will auch Anreize setzen, damit es sich lohnt, im Alter über das Regelrenteneintrittsalter hinaus zu arbeiten. Und sie will Bürokratie abbauen, sie will Abschreibungserleichterungen für Unternehmen fortführen und sie will den Solidaritätszuschlag abschaffen. All das klingt eigentlich ganz vernünftig.
Hast du auch Kritik an den Vorstellungen der FDP?
Ja, vor allem die einfache Frage, wer soll das bezahlen? Es ist zwar möglich, dass sich viele der Vorschläge langfristig sogar selbst finanzieren, da sie das Wachstumspotenzial stärken und damit auch künftige zusätzliche Steuereinnahmen bringen können. Aber die Schuldenbremse im Grundgesetz zielt nicht auf diese lange Frist. Sie wird dem nicht gerecht. Um den Bundeshaushalt für 2025 und für die Jahre danach ins Lot zu bringen, lassen sich zumindest viele der Steuervorschläge einfach nicht finanzieren. Alles zusammen würden diese Steuervorschläge der FDP wahrscheinlich etwa 20 Milliarden Euro im Jahr kosten. Mir wäre es das wert. Aber das Geld ist zurzeit nicht verfügbar. Bereits für den Haushalt des kommenden Jahres müssen ja bis zu 20 Milliarden eingespart werden, um der Schuldenbremse zu genügen. In der Summe wäre das dann bei einem vollen Umsetzen dieser Vorschläge eine Lücke von 40 Milliarden. Naja, die FDP will den Soli zwar nur schrittweise abschaffen, ab 2027 dann nicht mehr erheben, aber das vertagt ja diesen Teil des Finanzierungsproblems nur. Also bei der Frage, wie soll das finanziert werden, sehe ich noch einiges an Bedarf für die FDP, ihre Position zu klären.
Schwenken wir nun zum neuen Grundsatzprogramm der CDU, das sie kommende Woche auf ihrem Bundesparteitag verabschieden möchte. Was sind die wirtschaftspolitischen Kernpunkte und wie beurteilst du diese Vorschläge?
Nun, keine große Überraschung, die CDU hat ein klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. In dem Programm ist sie allerdings oftmals nicht ganz konkret, was das im Einzelnen bedeuten soll. In den Grundzügen ist dieses Grundsatzprogramm nicht weit von den 12 Vorschlägen der FDP entfernt. Die CDU will fördern und fordern. Zumutbare Arbeit muss angenommen werden. Sie möchte auch eine Aktivrente einführen. Sie möchte also das Arbeitseinkommen nach dem Erreichen der Altersgrenze bis zu einem bestimmten Höchstbetrag steuerfrei sind. Das ist exakt das, was ich vor einem Jahr erstmals vorgeschlagen habe. Mir gefällt auch der Name Aktivrente für diesen Vorschlag. Zudem möchte die CDU, wie alle anderen auch, muss man sagen, Bürokratie abbauen. Sie will zudem den Datenschutz innovationsfreundlicher gestalten. Das ist ziemlich wichtig, gerade im Zeitalter der künstlichen Intelligenz, die ja darauf beruht, viele, viele Daten verarbeiten zu können. Die CDU möchte den Einkommensteuertarif spürbar abflachen, den Spitzensteuersatz erst ab einem deutlich höheren Einkommen erheben. Das klingt meines Erachtens durchaus vernünftig. Ich kann dem weitgehend zustimmen. Aber auch hier ist die offene Frage, wie soll das kurzfristig finanziert werden? Gerade auch, wenn wir die Ukraine stärker unterstützen müssen und langfristig deutlich mehr für unsere Verteidigung sowie für Bildung ausgeben müssen. Ähnlich wie bei der FDP würde ich sagen, gute Vorschläge, kann ich weitgehend zustimmen. Aber die Frage bleibt offen, wie das mit der jetzigen Schuldenbremse im deutschen Grundgesetz vereinbar sein sollte.
Holger, du sagst, die wirtschaftspolitischen Vorstellungen der FDP und der CDU seien offenbar recht ähnlich. Das ist eigentlich keine echte Überraschung. Sind die 12 Vorschläge der FDP für eine schnellere Wirtschaftswende dann nicht doch eine Art Scheidungspapier für die Ampelkoalition, um stattdessen ein Bündnis mit der Union einzugehen? 1982 ist ja schon einmal eine Koalition aus FDP und SPD zerbrochen, nachdem die FDP einen wirtschaftspolitischen Forderungskatalog aufgestellt hatte.
Ja, Klaus, danke für den historischen Hinweis. Es war damals das Papier von Otto Graf Lambsdorff, einem klar marktwirtschaftlich ausgerichteten Papier, das im Jahr 1982 in gewissem Sinne der Anlass für den Koalitionsbruch gab. Damals war die Situation allerdings anders als heute. Damals gab es eine alternative Mehrheit. Die FDP konnte von der SPD zur Union wechseln. Heute hätte die FDP mit der Union ja keine Mehrheit am Parlament. Für eine alternative Koalition müsste es eine Jamaika-Koalition sein mit den Grünen. Und ich halte es für ausgeschlossen, dass die Grünen nach einem Koalitionsbruch jetzt dann mit der FDP und der Union eine Koalition eingehen würden. Wir hätten wahrscheinlich, sollte es zum Koalitionsbruch kommen, zunächst einmal eine Minderheitsregierung unter Kanzler Scholz, gefolgt von vorzeitigen Neuwahlen. Ich denke, dass angesichts der Meinungsumfragen keine der drei Ampelparteien daran ein Interesse hat. Ich nehme also an, dass die Ampel sich unter einigen Schwierigkeiten doch auf den Bundeshaushalt 2025 einigen wird. Das wird in den nächsten Monaten noch hier und da für Lärm sorgen. Es soll ja bis Anfang Juli der Haushaltsentwurf stehen, um dann über den Sommer ins Parlament eingebracht zu werden, damit die Parlamentarier in der Sommerpause Zeit haben, den Entwurf zu studieren. Also ein Koalitionsbruch, über den oft geredet wird, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Es wird halt so sein, dass wir ab und zu mal einiges an politischen Nachrichten über Missstimmungen in der Ampel bekommen. Aber auch das ist ja nichts Neues. Wahrscheinlich hält die Ampel.
Die Ampel bleibt also wahrscheinlich bis zur Wahl im Herbst 2025. Die Ampel selbst hat mit einem Wachstumschancengesetz bereits versucht, die strukturellen Wachstumsbremsen etwas zu lockern. Zusammen mit den schwierigen Beratungen über den Bundeshaushalt 2024 will sie einen weiteren Anlauf vorbereiten. Erwartest du dort echte Fortschritte?
Ich erwarte nur kleinere Fortschritte, keinen großen Wurf. Viele in der Ampel, und zwar bei allen drei Parteien der Ampel, würden gerne mehr machen, um den Standort Deutschland zu stärken. Die Widerstände beispielsweise gegen ein Absenken der Unternehmenssteuer sind in der Ampel nicht sehr groß. Die eigentliche Frage ist weiterhin, wie lässt sich das mit der Schuldenbremse vereinbaren? Wir sehen auch beim Thema Bürokratieabbau, dass viele in der Ampel das wollen. Dass uns wahrscheinlich so etwas wie das deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz nicht noch einmal bevorsteht. Dass uns so etwas wie die Diskussion über das Heizungsgesetz nicht noch einmal bevorsteht. Alles in allem will die Ampel in die richtige Richtung gehen. Aber ich erwarte nicht, dass angesichts der Haushaltslage, angesichts des Zwanges für die Schuldenbremse im Bundeshaushalt 2025 bis zu 20 Milliarden Euro zu sparen, ich erwarte nicht, dass angesichts dieses Zwanges da ein großer Wurf herauskommt. Wahrscheinlich einige kleinere Initiativen, um Verfahren zu straffen, das kann helfen. Und um hier und dort etwas Bürokratie abzubauen, das kann ebenfalls helfen. Aber Bürokratieabbau ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Darüber wird seit Jahrzehnten gesprochen und in der Summe passiert nicht viel, um es vorsichtig auszudrücken. Denn bürokratische Verfahren haben ja in vielen Fällen doch einen Grund. Es gibt ja mal Schutzvorstellungen für Verbraucher. Es gibt andere Gründe für bestimmte Richtlinien, die dann umgesetzt werden müssen. Dazu haben wir halt die 16 Bundesländer und die Bundesebene und die europäische Ebene, was bürokratische Verfahren oftmals kompliziert. Also beim Bürokratieabbau, einem ganz großen Thema, erwarte ich jetzt und leider auch in Zukunft immer nur kleinere Schritte.
Holger, lass mich zum Abschluss fragen, wie dein Ausblick ist für die Zeit nach der Wahl. Wird es dann mehr Spielraum für Reformen geben?
Ja, ich glaube, dass es nach der nächsten Bundestagswahl mehr Spielraum geben wird. Das werden wir möglicherweise beim Thema Bürokratieabbau nicht so sehr merken. Das ist halt ein sehr schwieriges Thema, an dem sich viele Parteien schon die Zähne ausgebissen haben. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die Schuldenbremse im Grundgesetz nach der nächsten Wahl gelockert wird. In dem Sinne, dass der Schuldendeckel angehoben wird, um mehr Spielraum für Investitionen einschließlich für dauerhafte Militärausgaben zu schaffen. Es braucht ja für eine Änderung der Schuldenbremse im Grundgesetz eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Union, die ja gebraucht wird für eine solche Mehrheit, vor der Bundestagswahl einer grundlegenden Reform zustimmen wird. Aber wenn nach der Wahl wahrscheinlich die Union eine neue Regierung anführen kann, eine Regierung, für die sie dann aber einen Koalitionspartner von Mitte-Links braucht, entweder die SPD oder die Grünen. Dann bin ich sicher, wird auch die Union entdecken, dass ja, es einen Bedarf gibt, mehr Geld auszugeben. Und ich nehme an, dass der mögliche Koalitionspartner der Union, entweder die SPD oder die Grünen, darauf bestehen werden, die Schuldenbremse zu lockern. Also ich nehme an, dass nach der nächsten Bundestagswahl tatsächlich bei der Schuldenbremse etwas passiert. Und das schafft dann den Spielraum auch dafür, Unternehmen steuerlich zu entlasten. Das schafft dann mehr Spielraum für die Dinge, über die wir gesprochen haben. Steuerliche Anreize für Mehrarbeit in nennenswertem Umfang. Sei es dafür, Überstunden steuerlich zu begünstigen. Sei es dafür, ein Weiterarbeiten nach Erreichen der Regelaltersgrenze steuerlich zu fördern. Für viele dieser Dinge könnte nach der nächsten Bundestagswahl tatsächlich der Spielraum da sein. Ich erwarte schon, dass Deutschland dann in den Jahren nach der nächsten Bundestagswahl wieder spürbar vorankommt. Bis dahin sieht es zwar so aus, als würde es noch einige kleinere Schritte in die richtige Richtung geben, aber ein großer Wurf dürfte vor Ende der Legislaturperiode politisch wahrscheinlich nicht mehr drin sein.
Vielen Dank. Blicken wir kurz auf nächste Woche. Dann sprechen wir in unserem Anlegerspezial mit Ken Zipse, der bei Berenberg den Bereich Real Estate verantwortet. Mit ihm sprechen wir über aktuelle Entwicklungen an den Immobilienmärkten. Und damit herzlichen Dank, Holger, für deine Einschätzungen heute.
Gerne, Klaus.
Und damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.